Schönen guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, ich bin wieder da und es geht mir gut. Wir haben bei den Ankündigungen was vergessen oder auch bewusst unterschlagen. Wir sind jetzt ein eingetragener Verein. Wir haben diese Woche das Papier bekommen, dass wir ein eingetragener Verein sind. Also es sind jetzt offiziell die evangelische Gemeinde in Gevelsberg. Genau, das fand ich auch sehr cool. Das fand ich einen richtigen großen, Schritt, der wieder geschehen ist. Und deshalb geht es auch heute, bevor das Papier schon da war, sollte es heute um Gemeinde gehen. Wir machen nicht im Johannesbrief weiter heute, sondern ich werde einige Gedanken oder einige biblische Gedanken hoffentlich über Gemeinde sagen. Und weil das ein sehr, teilweise sehr komplex ist und sehr kompliziert ist, eigentlich nicht kompliziert, aber wir machen das sehr kompliziert. Deshalb befehlen wir uns jetzt nochmal ganz besonders Gottes Gnade an und ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass wir jetzt genau zuhören, was du uns zu sagen hast, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du unser Herz veränderst, dass du unser Herz offen machst, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, Herr. Und das, was nicht von dir kommt, Herr, lass es überhört werden, lass es verworfen werden, dass wir einzig und allein uns abhängig wissen von dir. Und wir danken dir, dass du das tun wirst, dass du uns das schon versprochen hast, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei versammeln sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und dafür möchten wir dir so sehr danken, dass du selbst in unserer Mitte bist und darauf achtest. Amen. Genau. Und das ist unser Trost heute Morgen, dass der Herr Jesus selbst in unserer Mitte ist. Wir haben vor 14 Tagen hat Niklas über das Gebet gesprochen und ich habe mich gefragt, beten wir überhaupt für unsere Gemeinde? Die Gemeinde besteht nicht aus einzelnen Personen. Nicht nur aus einzelnen Personen. Und die besteht auch nicht aus der Immobilie. Und auch nicht aus dem Ort. Auch nicht aus den Ältesten. Die Gemeinde besteht aus uns allen. Wir sind allesamt Gemeinde. Allesamt. Es gibt natürlich eine weltweite Gemeinde. Klar, das sind alle Heiligen. Alle, die Jesus angenommen haben. Das ist die weltweite Gemeinde. Aber es gibt auch eine Ortsgemeinde, zu der wir uns hier versammeln. Und das sind wir alle. Also ein ganz wichtiger Hinweis, wenn wir über Gemeinde sprechen, insbesondere wenn wir über Veränderungen in der Gemeinde sprechen oder Anregungen in der Gemeinde oder negativ gesagt, wenn wir meckern, dann meckern wir über uns selbst. Wir, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist ein Heiliger von Gottes Gemeinde. Jeder Einzelne. Deshalb dürfen wir nicht anfangen, die Verantwortung wegzuschieben, wie wir das eigentlich in der Vergangenheit schon oft genug erlebt haben und gesagt haben, guck mal, was die da machen. Wir alle sind Gottes Kinder und Gottes heilige Gemeinde. Und wenn wir Mängel sehen, wir sind mit Mängel behaftet, wie wild, wie verrückt. Und wenn wir Mängel sehen, dann ist unser Gedanke, wie kann ich das ändern, dass Gott geehrt wird? Was kann ich ganz persönlich daran tun? So ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Was kann ich daran tun? Und wenn ich mich außerstande sehe, was zu tun, dann suche ich mir einen Bruder oder eine Schwester. Sag, was können wir tun? Wie können wir das ändern? Hier kommt ein Besucher rein und er wird er wird nicht geachtet. Bleibt sitzen, ist hypothetisch, also ist nur ein Gedanke. Keiner kümmert sich um ihn. Jetzt kann ich mich aufregen und sagen, wieso geht denn da keiner hin? Warum geht denn da keiner nach unserem Besucher hin? Ist ja unmöglich. Kann man machen. Aber als Gemeinde sind wir dazu aufgerufen, uns um zum Beispiel auch um unsere Besucher zu kümmern. Und wenn ich das sehe, dann gehe ich dahin. Und wenn ich Berührungsängste habe, dann gehe ich nach meinem Bruder oder nach meiner Schwester, sage, komm, du kannst doch so gut mit Leuten umgehen, lass wir doch mal zusammen nach der Person hingehen. Ich will das nur verdeutlichen, was Gemeinde ist, dass wir alle Gemeinde sind, wir alle zusammen. Und die Mitgliedschaft hier in unserer Gemeinde, eine Mitgliedschaft, die wir jetzt offiziell führen werden und offiziell führen müssen auch, aus rechtlichen Gründen, vor Gott brauchen wir keine offizielle Mitgliedschaft, bezieht sich, wie gesagt, nicht auf die Gemeinde, sondern dann als Mitglied zählen wir uns zu diesen Heiligen, die sich hier versammeln zu seinem Namen hin, wie wir das oft hören und auch oft sagen. Also wenn wir Mitglieder der Gemeinde werden, gehören wir zu den Menschen, die Gott hier an diesem Ort zusammengestellt hat. Das bedeutet eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinde. Und wir haben einen biblischen Maßstab, der anzuwenden ist. Weil es kann nicht jeder Mitglied unserer Gemeinde werden. Das ist ja völlig klar. Zum Beispiel, ich möchte keine Person. Okay, ich nehme den Papst als Beispiel, der ist immer verdächtig. Ich nehme den Papst als Beispiel. Der könnte wahrscheinlich kein Mitglied unserer Gemeinde werden. Warum nicht? Weil er eine ganz andere Auffassung hat. Er hat eine ganz andere Theologie. Er denkt ganz anders. Und so könnte der kein Mitglied unserer Gemeinde werden. Ich wollte nur sagen, es kann also nicht jeder Mitglied unserer Gemeinde werden. Und wir haben biblische Maßstäbe. Das ist sehr unvollständig heute, weil sonst wird das sehr, sehr lange dauern, um das ganz zu ergründen. Der anzuwendende Maßstab finden wir in 2. Timotheus 3, Vers 16, das ist der Maßstab, den wir auf eine Mitgliedschaft unserer Gemeinde anwenden wollen. Da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist der Maßstab, der in unserer Gemeinde gilt. Der in Gottes heiliger Gemeinde gilt. Auch wenn wir teilweise unheilig sind. Das ist der Maßstab, der in unserer Gemeinde gilt. Dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre. Das heißt, unsere Lehre kommt aus der Schrift zur Überführung. Das heißt, die Überführung heißt so viel zur Erkenntnis. Zur Erkenntnis kommt auch aus der Schrift die Zurechtweisung. Die wir als Gemeinde, da kommen wir wahrscheinlich nächsten Sonntag zu, die wir als Gemeinde auch benötigen, als Einzelne und auch als Gemeinde, kommt auch aus der Schrift. Zur Unterweisung, also zur Lehre, kommt auch aus der Schrift. Und die Sicht der Gerechtigkeit, der Maßstab der Gerechtigkeit, auch aus der Schrift. 2. Timotheus 3, Vers 16. Davor haben wir eine Grundvoraussetzung einer Mitgliedschaft in unserer Gemeinde. Die Grundvoraussetzung ist eine ganz einfache. Diesen Abschnitt sollten wir alle kennen, müssten wir eigentlich alle kennen. Der steht in Römer 10, Vers 9. Da steht nämlich ganz genau das, was ein Christ ist, was ein Christ ausmacht. Römer 10, Vers 9. 10 und 11. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Wir bleiben bei dem 9. Vers. Was eine Grundvoraussetzung ist, überhaupt von jemandem, der sich Christ nennen darf, überhaupt von jemandem, der eine berechtigte Hoffnung haben darf, in den Himmel zu kommen. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 12, es gibt keinen anderen Weg. Kein anderer Name ist unter den Himmel gegeben worden, unter denen wir gerettet werden können. Welcher Name ist das? Jesus Christus. Also, dass wenn du die Grundvoraussetzung zur Mitgliedschaft in unserer Gemeinde, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekannt hast und in deinem Herzen glaubst, was glaubst? Dass er gelebt hat? Nein. Dass er für mich und für meine Schuld gestorben ist. Das ist der Glaube. Das Historische, dass er gelebt hat, das ist nachweisbar. Die Linie ist ganz klar nachweisbar. Das streitet heute kein ernstzunehmender Mensch mehr ab. Nein, dass du geglaubt hast, dass er der Sohn des lebendigen Gottes für mich gestorben ist. Also nochmal, die Grundvoraussetzung nicht nur zur Mitgliedschaft unserer Gemeinde, die Grundvoraussetzung überhaupt, dass ich eine Hoffnung haben darf, in den Himmel zu kommen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekannt hast und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat und du gerettet worden bist. Das ist die Grundvoraussetzung zur Mitgliedschaft unserer Gemeinde. Denn Vers 10 steht, mit dem Herzen wird geschehen, die Theologie steht in 10 und 11, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, und wir haben gelesen, 2. Timotheus 3, Vers 16, dass wir uns darauf berufen, und so sagt Paulus in Römer 10, Vers 11, denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist nochmal der Aufruf auch an uns alle. Der Aufruf an uns alle oder die Hoffnung auch an uns alle. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und da ist es natürlich gleichgültig, in welche Gemeinde ich gehe. Das hat mit Gemeinde nichts zu tun. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist die Garantie. Wie ihr wisst, war ich im Krankenhaus und ich bin nicht zu Schanden geworden. Ich hatte, für die, die das nicht mitgekriegt hatten, ich hatte etwas Probleme mit meinem Herz. Und da war so ein großer Bogen, da stand da drin, was die Symptome sind. Da stand unter anderem Todesangst drauf. Und ich bin nicht zu Schanden geworden. Ich hatte keine Todesangst. Gott hat mich so getröstet. Gott hat mich so getröstet, weil ich, dass ich wusste, wenn ich wohin gehe, gehe ich nach Hause. War für mich völlig klar. Als mich der Notarzt abgeholt hat, Niklas wird euch das Gleiche erzählen können. Ich will nur sagen, was es heißt zu glauben. Es ist so ein gewaltiger Trost, glauben zu können. Und die Gewissheit zu haben, dass wenn ich gehe, dass ich nach Hause gehe. Das hat mich sehr beeindruckt. Nicht an mir hat mich das beeindruckt, das hat mich an meinem himmlischen Vater sehr beeindruckt, dass er das getan hat. Dass ich keine Gedanken daran verschwendet habe. Dass ich nicht bei ihm sein werde. Jeder, der an ihn glaubt, Vers 11, wird nicht zu Schanden werden. Ich muss aufpassen, dass ich hierbei bleibe, sonst wird es nachher zu spät. Also die Menschen in der Gemeinde sind die herausgerufenen Heiligen, die Gott sich auserwählt hat. Deshalb fange ich, wenn ich unterwegs bin, wenn ich woanders predige, beginne ich sehr oft, ich grüße die Heiligen in und je nachdem, wo ich da bin. Das sind Heilige, die Gott sich auserwählt hat. Und auch da wieder der Hinweis, wir haben uns nicht auserwählt, wir haben uns nicht gerettet, wir haben uns nicht entschieden. Gott hat uns auserwählt, ein wunderbarer Gott, ein großartiger Gott. Er hat uns auserwählt. Und diese heiligen Menschen, diese auserwählten Menschen, die Gott auch hier in dieser Gemeinde zusammengefügt hat oder zusammenfügen will, haben folgendes Kennzeichen. Das lesen wir im 1. Korinther 1, Vers 2. Da schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus. Also wir sind heilig, weil wir geheiligt sind, weil Gott uns heilig gemacht hat. Den berufenen Heiligen samt allen, die an jeden Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ihres und unseres Herrn. Das sind die, die zur Gemeinde gehören. Zur universellen Gemeinde und zu unserer Gemeinde. Das sind berufene Heilige. Ich habe es vorher ausgelegt mit Römer 10, samt allen, die an jeden Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also, wie können Gemeindemitglieder aussehen? Es sind welche, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Das sind Menschen, die sich auf Jesus Christus verlassen. Das sind die Gemeindemitglieder, die Jesus anrufen, die zu ihm schreien. Und deshalb kann Paulus auch oft an den Briefanfängen so grüßen, an die Heiligen hin. Immer. Nicht, weil die Gemeinden perfekt sind. Wir sehen Korinther als Chaoshaufen. Ja? Und trotzdem schreibt er an die Heiligen, weil wir geheiligt sind, weil Gott uns ausberufen hat. Also das hat nichts mit unserem Stand oder mit unserem geistigen Stand oder irgendwas zu tun, gar nichts. Einzig und allein, weil Gott Ja gesagt hat. Das ist der Grund. Das ist der Einzige. Deshalb sind wir Heilige. Deshalb auch der Gruß in Philipper 4, Vers 21. Ich habe nur einen rausgesucht. Philipper 4. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 21. Jedes Kind Gottes ist heilig. Und die Heiligen, jetzt müsst ihr aufpassen, die Heiligen in den Gemeinden sind sein Eigentum. Könnt ihr das vorstellen? Die Heiligen in der Gemeinde, also jeder, der hier in unserer Gemeinde ist, ist sein Eigentum. Wir gehören ihm. Nicht mehr lebe ich, schreibt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Ich habe einen Vers rausgesucht, der uns das zeigt, wie das aussieht, wie das funktioniert hat. Titus 2, Vers 14. Da ist die Rede bei Jesus, der sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Titus 2, Vers 14. Jesus hat sich für uns selbst gegeben, das haben wir gerade erläutert. Jesus ist gestorben am Kreuz für uns. Er hat uns losgekauft von der Gesetzlosigkeit, das heißt, er hat uns frei gemacht aus der Sklaverei der Sünde, schreibt Paulus im Römer. Das ist losgekauft von aller Gesetzlosigkeit, steht hier, von aller. Also wir müssen nicht mehr. Und er hat sich selbst ein Eigentumsvolk gereinigt, das eifrig sei in guten Werken. Also das bedeutet, dass die Gemeinde das heilige Volk Gottes auf dieser Erde ist. Die Gemeinde ist das heilige Volk Gottes auf dieser Erde. Warum? Weil Jesus uns als sein Eigentumsvolk gemacht hat. Wir kennen das an dem Beispiel Israel. Wie hat er rausgerufen? Einfach mit einer Berufung, nicht weil sie sich durch irgendwas hervorgetan haben. weil sie durch ein besonderes Kennzeichen hatte, sondern Gott hat sie, genau jetzt habe ich das Wort, Gott hat sie erwählt, auserwählt, seine Souveränität. Und so uns als Gemeinde auch. Er hat uns selbst das Eigentumsvolk, wir sind sein Eigentum, seins. Und das sind die Menschen, die hier in der Gemeinde sein werden oder sind, sein Eigentum. Das heißt nicht, dass wir keine Besucher mehr erlauben. Natürlich. Besucher ist alles, alles willkommen, immer. Alles, sondern die Menschen müssen Gottes Liebe kennenlernen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Aber wir als Gemeinde sind sein Eigentum, sein Eigentumsvolk. Die Gemeinde ist heilig. Wir haben gerade gesagt, wir sind geheiligt durch Christus und wir sind heilig, lesen wir in Epheser 5, Vers 27, damit er, die Gemeinde, sich selbst verherrlicht darstellt, dass sie nicht Flecken oder Runzeln noch oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Gemeinde. Ich habe das, ohne groß auslegen zu wollen, habe ich das in Hoffnung für alle nachgesehen. Das sagt, wie eine Braut soll die Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Überlegt euch das. Dazu, da hat Gott uns hineingeladen. Dazu hat er uns gereinigt, uns als sein Volk auserwählt und in diese Gemeinde gestellt. Gemeinde heißt das ja auch. Gemeinde oder Kirche heißt die Herausgerufenen. Das ist Gemeinde, die herausgerufen. Also, er hat uns, wir sagen, abgewaschen, heilig gemacht. Er hat uns auch faltenlos gemacht, auch wenn im Alter ein paar im Gesicht mal kommen. Aber er hat uns vollkommen gemacht, vollkommen heilig, vollkommen. Gott hat das gemacht, nicht wir. Gar nicht, wir konnten dem nichts hinzutun, gar nichts. Heilig. Also nochmal nach Hoffnung für alle, wie eine Braut soll seine Gemeinde sein. Schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Und genauso wie wir das hier gelesen haben, so wollen wir auch als Gemeinde sein. Schön, makellos, ohne Flecken, ohne Falten, ohne Fehler. Aber wir sehen, warum. Weil Christus uns so darstellt. Das heißt, vor Gott so erscheinen lässt. Gott bringt uns als Gemeinde Gott heilig und tadellos dar. Versteht ihr? Wenn Gott auf uns sieht, auf die Gemeinde, wie Bruder Nestor gesagt, auf die Gemeinde erster Klasse, gibt keine Gemeinde zweiter Klasse, dann sieht er unser lebendiger Gott eine tadellose und heilige Gemeinde. Wunderbarer Gott, wunderbarer Christus. Und so wollen wir auch als Gemeinde sein. Das ist ein Ziel, dem wir entgegengehen, dass wir so sind, wie wir dargestellt werden. Dass wir tatsächlich, dass unser Soll, dass unser Ist-Zustand dem Soll-Zustand entspricht. Das bedeutet, dass wir uns als Gemeinde oder auch als Einzelne, woraus die Gemeinde ja besteht, unter die Normen Gottes stellen. So dass wir zur Ehre Gottes existieren, zur Ehre Gottes sind. Das ist das Ziel der Gemeinde. Die Gemeinde ist dafür da, dass sie Gott ehrt, dass sie Gott verherrlicht. Dass die Menschen hier vorbeigehen und sagen, da sind die Heiligen aus Gevelsberg. Hagener Straße 145. Da sind die. Da, ja, hundertprozentig. Da sind die Heiligen Gottes. Das ist die Norm, die Gott möchte. Dass sein Name entsprechend seiner Herrlichkeit groß gemacht wird. Dass er in der Gemeinde erkannt wird. Hat für uns eine unheimliche Bedeutung, wenn wir Gott kennen. Wir werden jedes Mal staunen, wie Gott ist. Wir werden jedes Mal staunen. Als ich im Krankenhaus war, durfte ich neu staunen, dass er mich auserwählt hat. Dass er mich so umklammert hat. Dass er mich so lieb hat. Das ist unglaublich. Und das sollen wir hier bezeugen. Das soll die Gemeinde und jeder Einzelne hier bezeugen, so dass wir zur Ehre Gottes sind und ein Brief, sein Brief in Gevelsberg und nicht nur in Gevelsberg, sondern auch über Gevelsberg hinaus, ja Feli? Bis nach Rumänien muss der Brief schreiben. Weiter, bis nach Sri Lanka muss der Brief gelesen werden. Das heißt das. Wenn die Leute in Sri Lanka was von uns hören, das sind die Heiligen in Gevelsberg. So muss unser Brief gelesen werden von den Menschen und von uns. Und deshalb hat Gott mit der Gemeinde auch viel zu viel vor, oder mit uns. Weil wir sein Brief sind, wir zeugen von seiner Herrlichkeit. Überlegt euch das mal. Wir zeugen von seiner Herrlichkeit, wir sind sein Brief. Hoffentlich denken wir ab und zu daran, dass wir sein Brief sind. Wir sind als Gemeinde überall sichtbar. Hier und überall. Die Leute gucken auf uns. Die Leute achten uns. Glaubt es. Die kennen uns. Und was lesen sie in uns? Und das möchte Gott, dass seine Herrlichkeit an uns abgelesen wird. Das ist das Abbild des ewigen und heiligen Gottes. Wir sind das Abbild, der Abklatsch, das Bildnis des heiligen und ewigen Gottes. Wir als Gemeinde und als jeder Einzelne. 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch ist offenbar geworden, also das möchte ich natürlich auch, ja, dass es, oder von mir auch und auch als über die Gemeinde, von euch, schreibt Paulus, ist offenbar worden, also bekannt geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Das ist der Brief Gottes, dessen Gesetz im fleischernen Herz, also das heißt in dem weichen Herz, nicht im harten Herz, im weichen Herz eingeschrieben ist. Und wenn da steht, nicht mit steinernen Tafeln, dann bedeutet das, dass die Leute uns, dass wir sein Brief sind, dass unser Leben sein Brief ist und nicht unser Reden. Unser Leben ist sein Brief. Nicht unser Reden. Reden können wir viel. Schreiben können wir noch mehr. Papier ist geduldig. Können wir viel draufschreiben. Aber wir sind sein Brief. Aber das bedeutet, dass wir nur Gemeindemitglieder sein können oder werden können, wenn wir bereit sind, die ganze Heilige Schrift, also die ganze Bibel, ohne Ausnahme auf unser Leben anzuwenden. Diese Bereitschaft setzt das voraus. Wir haben es gerade gelesen. Diese Bereitschaft. Also nochmal, weil es wichtig ist. Wir können Gemeindemitglieder sein, wenn wir bereit sind, die ganze Heilige Schrift ohne Ausnahme auf unser Leben anzuwenden. Und diese Frage müssen wir uns bei dem Wunsch, wenn wir Gemeindemitglied werden wollen, müssen wir uns stellen. Bin ich dazu bereit? Bin ich bereit, die Normen, die Gott für mein Leben geschenkt hat, anzuerkennen? Ich habe es gerade gesagt, warum es nötig ist. Weil wir sein Brief sind. Wir sind sein Brief. Bin ich dazu bereit? Also nochmal, welche Bereitschaft dazu erforderlich ist? Bin ich bereit, die Normen, die Gott für mein Leben geschenkt hat, anzuerkennen? Ich komme hier gleich noch etwas weiter drauf an. Und ich glaube, diese Frage kann nur mit einem klaren Ja beantwortet werden von einem Christen. Ich denke sogar, dass es einen Christen kennzeichnet oder ausmacht, wenn er diese Frage unbedenklich mit Ja beantworten kann. Ich gehe jetzt eine Willenserklärung jetzt. Und ich will dazu fügen, wenn wir hier von Heiligen sprechen, oder wenn wir sagen, bin ich bereit, die Normen, die Gott für mein Leben geschenkt hat, anzuerkennen, dann wissen wir, dass wir das teilweise gar nicht schaffen können. Das ist da in dem Moment nicht die Frage. Darum geht es nicht. Dann würde ich ja sagen, es gibt bei uns keine Sünde, wir sind ohne Sünde. Das ist nicht die Frage. Das gibt es nicht. Aber nochmal, bin ich bereit, mich unter die Normen, die Gott geschenkt hat, zu stellen? Bin ich dazu bereit? Weil wenn wir sagen, dass wir ohne Sünde sind, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dass wir das völlig unter den Normen und alles ist top und so, das ist nicht wahr. Sagt Johannes wenigstens. Ich übrigens auch. Weil ich erstens weiß, dass die Bibel weiß, dass Johannes recht hat und weil ich mich kenne. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Bereitschaft, um den Willen. Es gibt Gedanken in meinem Leben, es gibt Gedanken, die sündig sind. Und manchmal werde ich davor bewahrt, zu sündigen, bei dem Gedanken, wie ich Gott dadurch verunehre. So ist das bei mir. Manchmal hält mich eine Sünde ab. Manchmal hält Gott mich ab, die Sünde zu tun, weil ich die Gedanken habe, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht, was irgendjemand sieht oder merkt. Nee, das merkt ja keiner. Das merkt ja gar keiner. Aber ich denke immer, du kannst das, also wenn ich jetzt noch bei klarem Verstand bin, dann denke ich immer, das kannst du doch nicht machen. Du schadest unter Umständen dem Zeugnis Gottes und der Gemeinde Gottes. Darum geht es, um diesen Willen, der Norm Gottes zu entsprechen. Um dieses Willensbekenntnis. Dass wir das nicht immer schaffen, ist völlig außer Frage. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, tun wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, sagt Johannes 1. Johannes 1, Vers 8, hat Sascha, glaube ich, darüber gesprochen. Es funktioniert nicht immer. Und dann lesen wir im 1. Johannes 2, da habe ich mal drüber gesprochen vor kurzer Zeit, und auch meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, wenn jemand sündigt. Wir haben einen Beistand beim Vater Jesus Christus, den Gerechtigen. Also das heißt, wir wollen nicht sündigen, weil wir haben Ja gesagt zu den Normen, wir wollen nicht sündigen, aber wenn es dann doch einmal passiert, wenn wir sündigen, bedeutet das, wir haben jemanden, der einspringt für uns, der ohne Sünde ist. So geht das. Sünde kann nie zu Gott kommen. Sünde kann nie Gemeinschaft mit Gott haben. Geht gar nicht. Weil Gott heilig ist. Gott ist perfekt und heilig. Aber wenn wir dann doch einmal, dann springt jemand für uns ein, der ohne Sünde ist. Wunderbar. Wunderbar. Das macht unser Jesus. Das macht unser Herr. Dafür haben wir den. Der springt ein. 1. Petrus 2, Vers 22, den, der keine Sünde getan hat, auch kein Trug, das heißt kein Fehler, ist in seinem Mund gefunden worden. Ich weiß nicht genau, wie er weitergeht, ich glaube, der wurde Trug in seinem Mund gefunden, ich könnte dann zu Hause nachlesen. Der Leid nicht drohte, sondern sich selbst dem übergab, der selbst richtet. Also, das heißt, der sich für Gott, für uns richten ließ. Jesus. Es geht nie. Hinweis. Hinweis. An alle. Geht nie ohne Jesus. Nie. Geht nicht. Brauchen wir auch gar nicht. Wir haben ihn ja. Wir haben ihn doch. Wunderbar. Wir haben ihn. Wir brauchen das nicht alleine versuchen. Nie. Heiligung brauchen wir nicht alleine. Es geht nie ohne Jesus. Und wir haben ihn. Das gläubige Sündigen wissen wir leider zu gut. Und Jakobus wusste das auch. Jakobus 3, Vers 2 schreibt er, denn wir alle straucheln oft. Aber Sünde bekümmert einen Christen. Wie es Paulus bekümmert hat. Sünde bekümmert, macht einen traurig, einen Christen. Wie es Paulus bekümmert hat. Römer 7, Vers 24 hatten wir vor 14 Tagen oder 3 Wochen im Hauskreis. Sagte ich, elender Mensch. Ich, elender Mensch. Ich habe nicht so eine ausgewählte Redensart. Ich denke mir immer, was bist du nur für ein Vollidiot, sage ich jetzt mal zu mir. Und so sagt Paulus, ich elender Mensch, so geht er mit Sünde um. Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Also wer wird mich dann noch rausreißen? Aber wir wissen, wer uns rausgerissen hat. Aber wie er mit Fehler umgang, mit Sünde umgang, sagt er, ich elender Mensch, ich Blödmann. Und das ist eine ganz andere Selbsterkenntnis, als zu sagen, wie wir heute oft hören, ich bin ja doch nur ein Mensch, dann bleibt es eben so. Ich bin doch nur eben Mensch. Ich bin nur eben. Ja, bin nur mal so. Ich bin so. Bin eben nur ein Mensch. Das ist ungefähr so wie in der Diätwerbung, ja? Hat er mal hier, ist jetzt schon Jahre her, dass ich das mal gesehen habe, aber da gibt es eine Werbung, die heißt, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, heißt das. Ja, ich will so bleiben, wie ich bin. So Christen gibt es auch, die leben Diätchristen sein, ja? Ja, das ist das, die Anbindung ist nicht verkehrt. Die leben Diätchristen sind das. Ich will so bleiben, wie ich bin. Aber dann sagt der Teufel, der sagt, du darfst. Ist nicht so schlimm. Doch nur Menschen. Ist nicht schlimm. Bleib so, wie du bist. Aber unser Gebet ist ja noch ein ganz anderes, oder? Unser Gebet heißt so, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Wir singen ein Lied, bei dir brauche ich nicht so bleiben, wie ich bin. Kein Diätchrist. Kein Diätchrist. Sondern wir bleiben wollen nicht so bleiben, wie ich bin, weil ich erkannt habe, dass ich ein elender und erbarmungswürdiger Mensch bin. Ich, elender Mensch, ich, Blödmann. Er spricht von mir, nicht von euch. Aber ich weiß, dass es bei euch gar nicht anders ist. Ich, elender Mensch. Und wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind, weil wir wissen, dass es das wirkliche Leben nur bei Christus gibt. Und deshalb finden wir in Epheser 4, Vers 15, dass wir die Wahrheit bekennen in Liebe und in allen hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Das heißt, ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. Und das macht auch eine Gemeinde aus. Das macht auch die Mitglieder einer Gemeinde aus, dass sie sagen, ich bin ein elender Mensch, ich bin ein erbarmungswürdiger Mensch, ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe nichts, aber ich will zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. Christen auch ein Kennzeichen von den Menschen, die hier in dieser Gemeinde sein werden. Ich kann es nicht, bin Sünde. Wenn wir uns versammeln, wissen wir, dass wir alle erbarmungswürdig sind, dass wir alles elende Menschen sind. Das müssen wir erkennen. Wenn hier einer sagt, ich nicht, ich habe das alles im Auge, ich habe alles im Griff, Da glaube ich, der kann auch kein Mitglied unserer Gemeinde werden. Kann er auch nicht. Weil die Bibel sagt was anderes. Das ist nicht nur, weil ich das empfinde, weil ich anders bin, sondern weil die Bibel das ganz klar sagt, dass wir erbarmungswürdig sind und auf dem Weg sind zur Heiligung, indem wir zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist. Eine Mitgliedschaft in unserer Gemeinde bedeutet, Punkt 1, ich glaube, das ist der erste Punkt, ich glaube, Punkt 2, ich erkenne die Bibel als Gottes Ordnung für mein Leben an. Drittens, ich lebe in der Heiligung, weil ich nicht so bleiben bin, wie, weil ich nicht so bleiben möchte, wie ich bin. Jetzt habe ich es. Also 3 Punkte für heute. Nochmal, Mitgliedschaft in unserer Gemeinde bedeutet Folgendes. Erstens, ich glaube. Erstens, ich glaube. Ganz wichtig. Was sollen wir Christus anbeten, wenn wir ihm nicht glauben? Wenn wir sagen, es gibt keinen Gott. Warum sollen wir denn eine Beziehung zu suchen? Warum wollen wir uns unter Christen versammeln, wenn wir nicht glauben? Als Gäste immer alle herzlich willkommen. Gar keine Frage. Wir haben ja auch jeden zweiten Sonntag hier schönes Essen. Ersten wahrscheinlich. Jeden ersten Sonntag schönes Essen. Also als so gerne, aber nicht als Gemeindemitglied. Mitgliedschaft erstens, ich glaube. Zweitens, ich erkenne die Bibel als Gottes Ordnung für mein Leben an. Drittens, ich lebe in der Heiligung. Und das können wir nur darauf machen, da können wir nur Ja zu sagen, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott lebendig ist und allmächtig und dass er Menschenherzen lenken kann wie Wasserbecher, sagt David. David schreibt, dass er das kann. Und er kann das. Menschenherzen kann er bewegen wie Wasserbecher. Und unser Herz auch. Und wir können das nur tun, in dem Fall in folgendem Vertrauen, dass er, das schreibt Paulus wieder im Philipperbrief, dass er das gute Werk vollenden wird, was er auch in uns begonnen hat. Was heißt das? Das heißt, wenn wir glauben, dass er uns durchträgt bis zum Ziel. Trägt uns durch bis nach Hause. Ist das nicht gewaltig? Er trägt uns durch bis nach Hause. Und so wollen wir zum Abschluss zusammenfassend wollen wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, die der sichtbare Beweis ist, dass Gott seine Kinder segnet. So eine Gemeinde wollen wir sein. Wir wollen eine sichtbare Gemeinde sein, dass die Menschen erkennen, hier sind Christen, die Gott segnet. Warum wollen wir das sein? Matthäus 18, Vers 14. Weil Gott nicht will, dass eins dieser Kinder, dieser Kleinen, verloren geht. Deshalb. Gott hat die Gemeinde geschenkt, dass wir ein Zeugnis sind für die anderen, weil er nicht will, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Matthäus 18, Vers 14. Und an dieser Stelle möchte ich nächste Woche nochmal weitermachen. Wenn Gott will und ich noch lebe, das müssen wir sagen. Wenn Gott will und ich noch lebe, möchte ich an dieser Stelle nächste Woche weitermachen, weil Gott nicht will, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Da gehen wir jetzt auf die Schafe ein. Und wir werden uns wundern noch, was Gott über Gemeinde noch sagt. Das ist so herausfordernd, wenn wir das sehen, wie Gottes Liebe dahinter steht. Auch das, was uns manchmal als hart vorkommt oder komisch vorkommt. Wieso will Gott das jetzt nicht für mich? Egal was. Wieso darf ich das nicht tun? Und wir werden sehen, nächste Woche werden wir sehen, wie viel Liebe dahinter steht, dass Gott, dass die, dieser Vers 18, Matthäus 18, 14 in Zusammenhang steht mit den 99 Schafen, mit den 100 Schafen, wo eins abgedüst ist. Da sehen wir, genau, da sehen wir die Liebe, die Gott hat. Schon mal vorausschauen auf nächste Woche, wie er dahinterher geht und sagt, komm noch zurück, ich möchte gar nicht, bleib doch bei mir, komm noch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, sagt er, Psalm 23. Und das Beispiel mit den Schafen, und er führet mich, er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischen Wassern. Das will Gott. Der will nicht, dass eins dieser Kleinen verloren geht. Wie gesagt, da geht es nächste Woche weiter. Wir möchten das so haben. Es kann sein, dass ihr mich noch zweimal jetzt hintereinander ertragen müsst. Wir möchten das so haben, dass wir nachher darüber sprechen, dass ihr euch Fragen aufschreibt, die wir entweder öffentlich besprechen oder in die Fragenbox reintut, die sich daraus ergeben. Falls irgendwas verkehrt rübergekommen ist, nicht richtig rübergekommen ist, weil wir jetzt als Gemeinde offiziell zusammenstehen und dann gemeinsam einen Weg, wie ich es am Anfang gesagt habe, eine Gemeinde. Deshalb ist das nicht was ich sage oder wer auch immer, sondern wir alle. Eine Gemeinde. Wir alle bestehen aus dieser einen Gemeinde. Amen. Ich bete nochmal mit uns. Herr Jesus, möchten dir danken für den Morgen, den du uns geschenkt hast und dass du uns auserwählt hast, deine Kinder zu sein, und dass du uns auserwählt hast, deine Gemeinde, deine Heiligen zu sein, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Ja, und wir möchten dir danken, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, dass wir bei dir festmachen dürfen, dass wir dir einzig und allein dir vertrauen dürfen. Wir möchten dir danken, dass du derjenige bist, der uns abgewaschen hat von allem Bösen, dass du alles bereitet hast, dass du alles gemacht hast, alles fix und fertig, und dass du uns geheiligt hast, die wir an dein Wort glauben dürfen, die wir an deinen Tod glauben dürfen. Da möchten wir dir noch viel mehr verdanken, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, dass du einfach von der Herrlichkeit, von das Liebste verlassen hattest, was es gab, deinen Vater, um diesen Weg für uns vorzubereiten, auf dem wir jetzt gehen dürfen. Und deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir dich als unseren Herrn und als unseren Retter haben dürfen. Amen.